Ja, zu Gast ist der Bruder Robert Mack aus der Versammlung Berlin-Steglitz-Ost. Und er wird mit uns über die Frage sprechen oder die Frage beantworten, gibt es vom Standpunkt Gottes aus eine wahre Religion? Bitte, Bruder Mack. Wisst ihr, was das ist? Ich hoffe, man kann es gut genug sehen in alle Richtungen. Ein paar nicken. Das erste mit einem Kraftstoffmotor betriebene Automobil der Welt. 1886 wurde es vorgestellt, der Patentwagen von Carl Benz. Wenn wir uns das so anschauen, eine mächtige Ingenieursleistung. Carl Benz hat sicherlich eine Menge darauf verwandt. Viel Schweiß ist geflossen, viel Arbeit, viel Kraft, viel Zeit wurde sicherlich darauf verwendet. Viele graue Zellen sind dabei draufgegangen. Man könnte sich vorstellen, es war ihm sehr, sehr wichtig, dass das ein Erfolg wird. Es war ein Lebenswerk für ihn, es war etwas ganz Besonderes, nicht wahr? Jetzt stellen wir uns doch mal bitte vor, es ist 1886 und wir befinden uns in einer großen Halle, vielleicht auch noch etwas größer als dieser Saal hier. Und dieser Wagen wird präsentiert, er wird der Öffentlichkeit präsentiert, alle sind anwesend, die Presse ist anwesend, Würdenträger, Politiker und natürlich Carl Benz auch selber. Und jetzt kommt dort jemand an und stellt die Frage in den Raum, Herr Benz, was würden Sie sagen, gibt es von Ihrem Standpunkt aus ein wahres Automobil? Wir gucken uns alle an, die Leute gucken sich alle an, was soll diese Frage, komische Frage, vielleicht absurde Frage. Da steht es doch vor einem, das wahre Automobil, an dem sich so viele Menschen vorher versucht haben und es nicht geschafft haben. Da könnte man sich fragen, was will der Fragesteller denn noch mehr? Tickt der vielleicht noch ganz richtig, könnte man salopp fragen. Was meint ihr, was hätte Gott, als er damals alles erfand, als er alles erschaffen hat, Energie, Materie, das Weltall, die Erde, Sonne, Mond und Sterne, uns Menschen, auch Geister, die solche Dinge getan haben wie Carl Benz, die solch ein geistiges Wissen hervorgebracht haben, als er das alles erschuf, was meint ihr, was hätte er gesagt, als man, wenn man ihn gefragt hätte, Gott, gibt es von deinem Standpunkt aus eine wahre Religion? Gibt es einen wahren Glauben? Diese Frage ist doch mindestens genauso absurd, oder? Wenn Gott der Erschaffer und Erfinder allen Lebens ist, kann es doch nur einen wahren Glauben, eine richtige Anbetung geben, nämlich den Glauben an ihn, die Anbetung seiner Person. Wieso gibt es dann diesen Vortrag mit diesem Thema? Warum müssen wir besprechen, was der Standpunkt Gottes bezüglich der wahren Anbetung, der wahren Religion ist? Weil auch wenn auf die erste Frage vermutlich damals bei Carl Benz kein Mensch gekommen wäre in dieser Situation, bei der zweiten Frage, beginnend bei Adam und Eva, als diese sich dachten, die Herrschaft Satans ist vielleicht irgendwie besser für sie, gerechtfertigter, beginnend dort haben die Menschen diese Frage nach der wahren Religion immer wieder gestellt. Und sie stellen sie sogar noch heute. Das heißt, wir müssen es einschränken, manchmal stellen sie sie. Nicht wahr? Oft wird auch einfach so die Antwort gegeben aus einem eigenen Gefühl heraus, aus eigenem Gutdünken. Die Religion ist die wahre, die am besten zu mir und meinem Lebensstil passt. Das hören wir sicherlich sehr oft im Predigtdienst. Viele werden ja auch in eine Religion hineingeboren und nehmen sie ebenso hin wie die Staatsangehörigkeit. Das hören wir auch oft im Predigtdienst. Meine Eltern haben mich zwar katholisch erzogen, aber was das jetzt bedeutet, wie ich deswegen jetzt handeln müsste, welche Schritte ich in meinem Leben vollziehen müsste, das weiß ich eigentlich auch nicht. Ja, einige setzen die Religion wirklich mit der Nationalität gleich. Ein Italiener, das ist meistens ein Katholik, ein Araber, zum Beispiel ein Ägypter, ist eigentlich immer ein Muslim, ein Inder ist immer ein Hindu. Auch in unserem Denken hat sich das eigentlich so eingetaktet, das geht uns selber auch so. Und dann sagen diese Menschen vielleicht, man kann nichts dafür, wo man geboren wurde, welche Nationalität man hat, also kann ich auch für meine Überzeugung, für meine Religion nichts, was natürlich viel wichtiger, viel existenzieller ist als die Nationalität. Gemäß einer aktuellen Umfrage bekennen sich ca. 86%, und diese Zahl fand ich sehr viel, muss ich sagen, 86% der Weltbevölkerung bekennen sich zu einer Religion. Und da können wir 19 große Glaubensrichtungen festmachen. Das fängt bei den Bekannten oder ganz Bekannten an, Christentum, Judentum, Islam, was haben wir da noch? Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Shintoismus, Konfuzianismus, alles diese Dinge. Und wenn wir uns mal nur auf das Christentum beschränken, sagt diese Umfrage, dass es ca. 37.000 Glaubensgemeinschaften gibt, die sich selber als christlich bezeichnen. Und diese sind sicherlich 37.000 unterschiedliche Glaubensgemeinschaften. Die sind nicht nur geografisch getrennt auf der ganzen Welt verstreut, sondern sie müssen auch in ihrem Denken, in ihrer Handlungsweise unterschiedliche Glaubensgemeinschaften sein. Denn wir Zeugen Jehovas sind ja auch auf der ganzen Welt verteilt und haben trotzdem ein Denken, einen Glauben, eine Einheit. Deswegen kann man sagen, 37.000 unterschiedliche Glaubenslehren. Wenn man das jetzt umlegen würde auf andere Glaubensrichtungen, nun hat nicht jede Glaubensrichtung wie das Christentum so viele Glaubensgemeinschaften, aber wir kommen locker auf eine sechsstellige Zahl von Glaubensgemeinschaften und damit theoretisch auch Glaubenslehren, die auf der Welt existieren. Jetzt ist die Frage, können diese vielen sich widersprechenden Glaubenslehren denn auch wahr sein? Denn das ist es ja, was die Qualität einer Glaubenslehre ausmacht. Ob sie wahr ist, ob sie bewiesen ist, ob dieser Glaube begründet ist, ne? Und nicht, wie viele Menschen ihr nachfolgen oder wie gut sie jetzt in das Leben des Einzelnen passt. Was könnten wir also diesen Menschen, die bewusst oder unbewusst die Frage nach der wahren Religion stellen, sagen? Mit dem Schreiben der Bibel wurde bereits 1513 Jahre vor der Geburt Jesu Christi begonnen. Die Bibel hat wie kein anderes Buch bewiesen, durch zahlreiche erfüllte Prophezeiungen und Grundsätze, dass sie sich das Wort Gottes nennen kann, dass sie wahr ist. Wenn wir sie lesen, sehen wir, dass nicht jede Religion für Gott annehmbar ist. Ja, sie zeigt sogar deutlich, welche Religionsausübung ihm nicht gefällt. Und wo wir sie schon in der Hand haben, wollen wir sie einfach mal aufschlagen und drei Punkte oder drei Texte besprechen, die zeigen, welche Religionsausübung nicht optimal ist. Der erste Text ist Markus 7, Vers 6 und 7. Und jeder ist herzlich eingeladen, diese Texte, wenn er es möchte, mit aufzuschlagen und nachzuverfolgen. Markus 7, Vers 6 und 7. Jesus spricht hier zu den Pharisäern, eine Eliteklasse, wie sie sich selber genannt haben, der Juden damals. Dort heißt es, er, also Jesus, sprach zu ihnen, Jesaja hat treffend von euch Heuchlern prophezeit, so wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich bringen sie mir fortwährend Anbetung dar, weil sie als Lehren Menschengebote lehren. Ja, die Anbetung kann also vergeblich sein, wenn wir Menschengebote über Gottes Gebote stellen und diesen eher nachfolgen. Richter 10, Vers 6 und 7 ist ein zweiter Text, den wir als Beleg anführen möchten, welche Religion für Jehova nicht richtig ist. Richter 10, Vers 6 und 7, dort geht es um Götzenanbetung. Richter 10, Vers 6 und 7. Und die Söhne Israels gingen wieder dazu über, zu tun, was böse war in den Augen Jehovas. Und sie begannen den Baalen zu dienen und den Aschtoret-Bildnissen und den Göttern Syriens und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Söhne Ammons und den Göttern der Philister. So verließen sie Jehova und dienten ihm nicht. Darauf entbrannte Jehovas Zorn gegen Israel, sodass er sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammons verkaufte. Ja, das Anbeten von leblosem Material als eine Art Götze, als eine Art Symbol, macht die wahre Anbetung nichtig. Wenn wir Stein oder Holz oder Metall anbeten möchten, dann müssten wir das natürlich nehmen, das ist richtig. Aber wenn wir den wahren Gott anbeten möchten, dann brauchen wir keinen Stein oder Holz oder Metall anbeten. Der dritte Text, Römer 10, Vers 2 und 3. Wir sehen, das sind nur drei Texte von vielen Texten in der Bibel, die die falsche Religion beschreiben. Und wir sehen, wie damals schon die falsche Religion wirklich überhand nahm. Und es ist bis heute bestimmt nicht besser geworden. Römer 10, Vers 2 und 3. Dort heißt es, denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht gemäß genauer Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannten, sondern ihre eigene aufzurichten suchten, unterwarfen sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Ja, falsch verstandener Glaube oder blinder Ehrgeiz kann die Anbetung Gottes ebenfalls sinnlos machen. Jetzt haben wir gesehen, was falsch wäre, was die Anbetung nichtig machen würde. Wie machen wir es denn richtig? Das ist ja die Frage, die wir uns sicherlich stellen. Jakobus 1, Vers 27 ist der Leittext zu diesem Vortrag. Und wir wollen ihn uns auch einmal anschauen. Jakobus 1, Vers 27, bitte. Dort heißt es, die Form der Anbetung, die vom Standpunkt unseres Gottes und Vaters aus rein und unbefleckt ist, ist diese, nach Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu sehen und sich selbst von der Welt ohne Flecken zu bewahren. Die Fußnote in der Studienbibel, falls sie auch jemand dabei haben sollte, ist sehr interessant. Da heißt es hier, hier gibt es ja die Formulierung, die Form der Anbetung. Und die Fußnote in der Studienbibel sagt dazu oder erwähnt dazu einen griechischen und einen lateinischen Begriff, die beide auf den Begriff Religion hindeuten. Man könnte also sagen, die Religion, die vom Standpunkt unseres Gottes und Vaters aus rein und unbefleckt ist, wo wir wieder beim Thema unseres Vortrags sind. Dieser Text aus Jakobus enthält zwei Fakten. Erstens, für Gott ist es sehr, sehr wichtig, wie wir Menschen miteinander umgehen. Und zweitens, was wir glauben, beeinflusst ganz entscheidend, wie wir handeln. Diese beiden Fakten hängen miteinander zusammen und bilden den Sinn und Zweck der wahren Religion. Wie könnte man den noch beschreiben? Offenbarung 4, Vers 11, ein sehr schöner Text. Auch diesen möchten wir bitte aufschlagen. Offenbarung 4, Vers 11. Wir kennen ihn sicherlich alle. Was ist der Sinn und Zweck der wahren Religion? Du bist würdig, Jehova, ja, du, unser Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu empfangen, weil du alle Dinge erschaffen hast und deines Willens wegen existierten sie und wurden sie erschaffen. Ja, ein Sinn und Zweck der wahren Religion ist es, Jehova Gott zu ehren und zu preisen. Die Natur und auch die Bibel offenbaren seine wunderbaren Werke. Und das können wir verstehen, oder? Wenn wir etwas gemacht haben, vielleicht etwas gebaut haben, dann wollen, wenn, dann auch wir dafür gelobt werden und nicht andere Leute, die damit gar nichts zu tun hatten. Und als Bewohner dieser eigentlich sehr, sehr schönen Erde haben wir ja sowieso etwas davon, Jehova zu preisen. Was haben wir noch davon? Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der Glauben an ihn ausübt, nicht vernichtet werde, sondern ewiges Leben habe. Ewiges Leben auf einer paradiesischen Erde. Das ist doch sicherlich ein Sinn und Zweck der wahren Religion. Auch heute greift die Anbetung des wahren Gottes auf unser Leben schon zu. Jesaja 48, Vers 18 möchten wir bitte auch nochmal aufschlagen. Denn viele Dinge, über die wir sprechen, sind ja zukünftig. Eine paradiesische Erde, gesegnete Verhältnisse. Aber wie ist es heute in unserem Leben? Haben wir jetzt schon Rat und Anleitung? Jesaja 48, Vers 17 beschreibt, was ein Bestandteil der wahren Anbetung sein kann und unser Ergebnis da heraus. Dies ist, was Jehova, dein Rückkäufer, der Heilige Israels, gesprochen hat. Ich, Jehova, bin dein Gott, der dir zum Nutzen dich lehrt, der dich auf den Weg treten lässt, auf dem du wandeln solltest. Anleitung für unser heutiges Leben. Jetzt mag jemand sagen, diese Ziele, also Gott zu preisen und eine Richtschnur fürs eigene Leben zu haben, das haben doch irgendwie alle Religionen. Katholiken wie Protestanten, Juden wie Muslime, Hindus wie Buddhisten. Das ist doch das Ziel oder die weiteren Ziele aller Religionen irgendwo. Deswegen gibt es doch Religion überhaupt. Und vielleicht gerade so diese evangelischen Freikirchen, da flüchten sich doch Leute hin, die ihr Glaubensleben neu ordnen möchten, die einen Richtschnur haben wollen fürs Leben. Da trifft man sich in Wohnzimmern und bespricht die Bibel noch eingehender, als wie die großen Kirchen es vielleicht tun. Oberflächlich mag das vielleicht stimmen, aber auch hier zählt nicht so allein der äußere Eindruck oder der pure Wille eines Menschen oder der Eindruck, den eine Religionsgemeinschaft vielleicht erwecken will. Es zählt das, was ein Glaube tief im Innern mit einem Menschen macht und zu was für Taten er ihn veranlasst und vor allen Dingen auch, von was für Taten er ihn abhält. An den Auswirkungen können wir sagen, einer Religion auf ihre Anhänger im täglichen Leben zeigt sich, ob sie vom Standpunkt Gottes aus wahr ist. Wie waren unsere beiden Fakten aus Jakobus 1, Vers 27? Erstens, für Gott ist es sehr wichtig, wie Menschen miteinander umgehen. Und zweitens, was wir glauben, beeinflusst ganz entscheidend, wie wir handeln. Welches Zeugnis können wir denn der Menschheitsgeschichte im Lichte dieser Aussagen geben? Wenn wir so ein bisschen zurück in die Vergangenheit uns denken, dann wissen wir, dass bei den griechischen und römischen Göttern der Antike Hass, Unmoral, Trunksucht, solche Dinge gang und gäbe waren. Die Sagen über sie sind voll davon. Und wir wissen, dass die Leute in die Theater und in die Arenen strömten, um diesen Göttern zu huldigen. Und sie veranstalteten Wettkämpfe, wo Menschen und Tiere zum Teil bestialisch und grausam ermordet wurden. Verfechter rassischer Überlegenheit haben sich ebenfalls oft schlimmer Formen der Unterdrückung bedient. Wir denken vielleicht an das Kastenwesen im Hinduismus. Du bist automatisch auf einem gewissen Lebensstandard, auf dem du geboren wurdest, und du kommst eigentlich aus eigener Kraft nicht mehr dort hinaus. Du bist also ein Mensch niedrigerer Klasse als ein anderer, der vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in anderen Umständen geboren wurde. Wir denken an die Sklaverei in den Vereinigten Staaten zur Jahrhundertwende, die massiv von der Kirche unterstützt wurde. Wir denken natürlich auch an die Rassenlehre der Nationalsozialisten. Juden sind Menschen unterer Klasse. Das sind alles Ausdrücke des Glaubens, den die Menschen dort gepflegt haben. Wie können sich Glaubensansichten noch auswirken? Nun, die Ansicht über den Tod zum Beispiel hat sich sehr tiefgreifend auf die Menschen ausgewirkt. Ein Katholik glaubt, entweder wenn er gut war, bekommt er eine Harfe in die Hand gedrückt und steigt in den Himmel auf, oder er muss sich mit dem Dreizack des Teufels in der Hölle auseinandersetzen. Ein Hindu glaubt, er wird vielleicht als Tier wiedergeboren, deswegen werden manche Kühe in Indien als heilig verehrt. Was manche islamistische Gotteskrieger über das Leben nach dem Tod glauben, wissen wir spätestens seit dem 11. September 2001, nicht wahr? Auch das alles Auswirkungen des Glaubens. Für viele ist die Vorstellung irgendeiner Auferstehung überhaupt abwegig. Sie sind bestrebt, so viel wie möglich aus ihrem jetzigen Leben herauszuholen. Das Beste, das Neueste, das Teuerste, das Schönste, das Größte, ich muss es haben. So Sprüche wie, das musst du erlebt haben, dann erst hast du richtig gelebt. Auch die kennen wir sicherlich aus vielleicht unserem Arbeitskollegenkreis oder aus unserem Schulkameradenkreis. Nicht selten führt natürlich solch eine Einstellung zu einer noch größeren Depression als vorher und natürlich nie zu endgültiger Zufriedenheit. Dann gibt es noch die, die an das Schicksal als unbeirrbare Macht glauben. Alles in ihrem Leben ist vorherbestimmt, nichts ist zu beeinflussen. Und deswegen fühlen sie sich natürlich auch gar nicht groß verantwortlich für ihr Handeln. Und es verschwimmt so vor ihren Augen, was ethisch und moralisch vertretbar und anwendbar ist. Wir hatten schon die Rolle von Götzen und Symbolen in der Anbetung erwähnt. Gerade im Spiritismus findet das natürlich sehr, sehr häufig Anwendung. Die Geister von Toten sollen besänftigt werden. Man möchte die angebliche Kommunikation mit ihnen herstellen. Aberglaube ist bis hier in unsere Gesellschaftskreise sehr weit verbreitet und beschränkt ja das Leben auf eine Art und Weise, wie unser liebevoller Schöpfer es ja niemals eigentlich für uns im Sinn gehabt hat. Nicht wahr? Wenn wir die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten schauen, sehen wir auch, dass viele Menschen daran glauben, dass die Herrschaft Gottes hier auf der Erde durch menschliche Regenten verwirklicht wird. Zum Beispiel durch Menschen wie den Papst oder durch Menschen wie den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, der ja von sich behauptet hat, er wäre das Sprachrohr Gottes und würde seinen Willen ausführen. Das Ergebnis von diesen Menschen, sie werden natürlich enttäuscht. Denn sie setzen ihre Hoffnungen nur auf Menschen. Und sie werden sogar noch angefeindet von anderen Menschen, die glauben, nein, dieser Repräsentant wäre noch besser geeignet, das zu tun. Was sagt unser Text in Jakobus 1, Vers 27 am Schluss dazu? Wir sollten uns von der Welt ohne Flecken bewahren. Wie schaffen wir das? Indem wir das akzeptieren, was Jesus im Mustergebet zu seinem Vater im Himmel sagte. Dein Königreich komme. Dann würden wir, um das Bild einer Schulklasse zum Beispiel zu gebrauchen, den besten und erfahrensten Lehrer fragen und nicht den schlechtesten Mitschüler. Wir haben also gesehen, wie die Glaubensrichtung eines Menschen sein Denken und sein Handeln beeinflusst. An dem Bild, was sich uns heute weltweit bietet, können wir jetzt die Religion beurteilen und können fragen, entspricht eine Religion den Maßstäben Gottes, wenn sie Bräuche billigt oder sogar fördert, die in der Bibel, also durch Jehova Gott, verurteilt werden? Und wir wollen dazu alles zählen, von Götzenanbetung, Spiritismus, heidnischen Festen, die Verwendung von Blut, bis hin zu angeblich modernen oder harmlosen Sünden wie Notlügen, Homosexualität, Seitensprüngen, alles diese Dinge. Und hier sind wir beim Thema des Vortrags. Was hier zählt, ist nicht unser Standpunkt, auch nicht landläufige Meinungen oder Medienaussagen, sondern der Standpunkt Gottes zählt hier. Diesen Standpunkt zu ergründen und danach zu leben, ist nur mit einer genauen Erkenntnis Gottes möglich. Wo finden oder was für einen Text haben wir dazu? Kolosser 3, Vers 10. Auch diesen Text kennen wir sicherlich. Wir wollen ihn uns noch einmal anschauen. Kolosser 3, Vers 10. Und kleidet euch mit der neuen Persönlichkeit, die durch genaue Erkenntnis erneuert wird nach dem Bilde dessen, der sie geschaffen hat. Die neue Persönlichkeit, was ist das? Nun, wir meinen damit eine geistige Einstellung, die mit der Einstellung Gottes harmoniert. Wie können wir sie erneuern? Was haben wir gelesen? Durch genaue Erkenntnis. Wo ist diese zu finden? Johannes 17, Vers 17, unser Jahrestext. Dein Wort ist Wahrheit. In der Bibel finden wir diese genaue Erkenntnis. Ja, wenn wir uns nach dem richten, was Jehova Gott uns in seinem Wort der Bibel sagt, haben wir die wahre Religion, tun seinen Willen und können seine Weisheit widerspiegeln. Wenn wir an unser Beispiel vom Anfang denken, mit dem Auto, ein Auto hat, das Beispiel haben wir sicherlich auch schon mal gehört, ein Auto hat einen Motor, welcher aus vielen verschiedenen Teilen besteht. Diese Teile müssen an der richtigen Stelle montiert sein und müssen auch im richtigen Ablauf nacheinander montiert worden sein, damit der Motor läuft. Wie ist es bei uns und unserem Glaubensmotor? Ja, auch die Prophezeiungen der Bibel müssen im richtigen Ablauf nacheinander sich erfüllen, was sie ja tun. Und die Beweise für unseren Glauben müssen den richtigen Platz in unserem Herzen eingenommen haben. Dann funktioniert unser Glaubensmotor. Wie wird dieser Motor am Laufen gehalten? Wie wird er angetrieben? Durch Treibstoff. Und man könnte vielleicht sagen, die Grundsätze, die wir in der Bibel finden, sind dieser Treibstoff. Sie treiben uns zum richtigen Handeln an. Sie bewirken in uns moralische Grundsätze, die wir brauchen heute zum Leben. Was ist das Produkt eines Motors im Auto? Natürlich das Fortkommen von A nach B. Das Produkt unseres Glaubensmotors? Innerer Frieden, Liebe, Einheit, Hoffnung. Ja, wenn wir diese Dinge in uns haben, werden wir entsprechend mit unseren Mitmenschen umgehen und im alltäglichen Leben handeln. Dinge, die andere Religionen dann vielleicht tolerieren, wie Krieg, Gewalt, Teilhabe an weltlichen Angelegenheiten, werden uns dann fremd sein. Wir hatten auch am Anfang den Fragesteller, ne, der gefragt hat bei der Präsentation dieses Patentwagens, ob das das einzig wahre Automobil ist. Und vielleicht könnten wir so denken, hatte der Fragesteller auch im Sinn, naja, das ist ja nun, da kommen ja vielleicht noch mehrere Fahrzeuge, da kommen ja noch mehr Autos. Und wir können es ja bestätigen. Wer von uns möchte sich heute noch auf solch einen Patentwagen setzen? Das würde durch keinen Crashtest heute mehr durchkommen. Also heute gibt es definitiv schnellere, schönere, schnittigere, bessere Autos. Aber das Prinzip, welches sich damals an Motor und Karosserie ausdrückte, war bis dahin einzigartig. Und darum ging es. Heute ist dieses Prinzip immer noch das gleiche, wenn man mal von Solarfahrzeugen oder Elektromotoren absieht. Genauso ist es bei Zeugen Jehovas. Auch wir haben uns nach und nach verbessert. Wir haben uns verändert. Wir haben falsche Praktiken aufgegeben. Wir sind effektiver geworden. Wir haben Neues gelernt. Sprüche 4, Vers 18 sagt es, das Licht ist heller geworden. Das können wir wirklich sagen. Aber der Ursprung, das Grundprinzip der richtigen Anbetung Gottes, dass er durch seine Eigenschaft als Erfinder und Erschaffer allen Lebens und aller Materie vorgab, ist bei uns als einziger Religionsgemeinschaft dieser Welt geblieben. Und vielleicht können wir hier vier Punkte formulieren, die uns kennzeichnen. Erstens, Wir beten Jehova als den allein wahren Gott an. Wir gebrauchen und ehren seinen Namen ohne Hilfsmittel in Form von Götzen oder Symbolen. Zweitens, wir erforschen seinen Willen genau und nicht nur oberflächlich und versuchen natürlich dementsprechend zu handeln, so gut es uns in unserer Unvollkommenheit möglich ist. Das schließt ein, auch Dinge, die er verurteilt, zu lassen und uns von der Welt getrennt zu halten. Drittens, wir betrachten sein bewiesenes Wort, die Bibel, als einzige Richtschnur für unser Leben. Und viertens, wir beachten das Gebot Jesu Christi, unseren Nächsten zu lieben und die Botschaft von Gottes Königreich weltweit bekannt zu machen. Aber wie das immer so ist, reden kann man immer viel, oder? Deshalb laden wir jeden ein, herauszufinden, ob das wirklich so ist, ob das stimmt, was ich hier sage, und am eigenen Leib zu erfahren, was es bedeutet, ein Zeuge Jehovas zu sein. Gibt es vom Standpunkt Gottes aus eine wahre Religion? Ich denke, wir können anhand des Besprochenen sagen, definitiv ja. Und wie lautet jetzt dein Standpunkt? Vielen Dank.
Bruder Mack, hab herzlichen Dank für deinen überzeugenden und zum Nachdenken anregenden Vortrag. Auch nächste Woche haben wir wieder die Möglichkeit, einem biblischen Vortrag zu lauschen hier an gleicher Stelle, zur selben Zeit. Das Vortragsthema wird dann sein, halte dich von den Befleckungen der Welt rein. Und jetzt freuen wir uns auf unser wöchentliches Bibelstudium anhand des Wachturms. Das wird der Bruder Witt mit uns durchführen. Allerdings ist noch zu erwähnen, dass sich die rumänische Gruppe jetzt von uns trennen wird. Die werden in ihrer eigenen Sprache das Wachturmstudium in der ersten Etage durchführen.